Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, schönen guten Abend. Wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Aspekten der Impfstrategie. In Deutschland wird über die Impfreihenfolge diskutiert und darüber, ab wann auch in Hausarztpraxen geimpft werden kann. Und Großbritannien und die EU streiten über den Export von Impfstoffen. Außerdem stimmt das Europaparlament gerade über Forderungen zur Lieferkettenverantwortung ab. Und die Maskenaffäre drängt die Union zu weiteren Schritten. Auch dazu gleich mehr. Im Hintergrund um 6:40 geht es dann um die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die sich morgen zum 10. Mal jährt. Beim Impfen kommt Deutschland nicht so richtig schnell voran im Vergleich zum Beispiel zu Großbritannien und den USA. Mehr Tempo soll jetzt unter anderem dadurch reinkommen, dass bald auch Hausärzte die Impfungen verabreichen können. Allerdings sind in dem Zusammenhang noch nicht alle Fragen geklärt. Eine Sorge ist zum Beispiel, dass dort die Impfreihenfolge nicht so richtig eingehalten werden kann. An anderen Orten, da soll die Impfreihenfolge zukünftig nicht mehr gelten, nämlich in Hotspots an den Grenzen. Ann-Kathrin Jeske berichtet.
Noch verhandeln die Gesundheitsministerinnen und Minister über den genauen Starttermin für das Impfen in Hausarztpraxen und auch darüber, wie viel Impfstoff genau jede Praxis bekommen soll. Allerdings, worauf sie sich am Ende einigen, wird ohnehin nur eine Empfehlung sein. Beschließen werden den Impfstart für die Praxen in den nächsten Tagen wohl Bund und Länder in einer Sondersitzung. Die große Hoffnung, dass es dann endlich schneller vorangeht. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen forderte deshalb heute im Deutschlandfunk:
Wir sehen es ja aus der Sicht der Praxen. Wir haben eine vergleichsweise einfache Forderung. Lasst uns einfach impfen, stellt uns den Impfstoff für die Apotheken zur Verfügung und erschlagt uns nicht mit einer Dokumentationsbürokratie. Und dann kriegen wir dieses Versprechen, was andere gemacht haben, eingelöst, nämlich dass wir eine große Zahl von Menschen impfen können. Und dann kann das Impfversprechen auch bis zum Sommer eingehalten werden.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnet vor: Wenn 50.000 Arztpraxen in Deutschland jeden Tag 20 Patienten impften, könnten pro Woche 5 Millionen Impfungen pro Monat, sogar 20 Millionen, verabreicht werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte das heute allerdings nicht versprechen und dämpfte die Erwartung im ZDF.
Ich muss aber darauf hinweisen, die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf 10 Millionen in der Woche wachsen. Ich muss jetzt alle mal ein bisschen aufpassen mit dem Erwartungsmanagement gerade.
Die Ständige Impfkommission äußerte außerdem Bedenken. Wenn in den Hausarztpraxen geimpft wird, könnte vermehrt gegen die Impfreihenfolge verstoßen werden, zulasten von Patientinnen und Patienten, die einer Risikogruppe angehören. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Peter Dabrock sah im Abweichen von der Impfreihenfolge im Deutschlandfunk allerdings auch Vorteile.
In Priorisierungsgruppe 3, da sind zum Beispiel alle über 60-Jährigen drin. Und da habe ich gesagt, meine Güte, eine Kassiererin, Kassierer an der Kasse hat ein viel höheres Expositionsrisiko als ein 60-Jähriger oder 65-Jähriger Rentner, der zu Hause sich doch zurückziehen kann. Ja? Und wenn vor allen Dingen, das ist mir wichtig, die Gruppen 1 und 2, also die Höchst- und Hochrisikogruppen geimpft sind, dann haben wir da das größte Risiko sozusagen gesamtgesellschaftlich bearbeitet und können dann tatsächlich das Moment der Schnelligkeit, der Flexibilität hochfahren.
Und so dürfte es auch kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte, dass er zwar grundsätzlich an der Impfreihenfolge festhalte, ein flexibleres Impfen soll aber durch die Hausärztinnen und Hausärzte möglich sein, sobald besonders gefährdete Gruppen wie beispielsweise die über 70-Jährigen ein Impfangebot bekommen haben.
Das beginnt in den Hausarztpraxen dann stärker. Dort wird man flexibler schon priorisieren können. Die Ärztinnen und Ärzte kennen ja ihre Patienten und wissen, wer zuerst zu impfen ist.
Mehr noch, in grenznahen Gebieten mit besonders hohen Infektionszahlen will der Gesundheitsminister zulassen, dass sich alle über 18 Jahren impfen lassen können. Der CDU-Politiker kommt damit einer Forderung aus Sachsen nach, wo das Vogtland an der Grenze zu Tschechien mit Inzidenzzahlen von über 200 Fällen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu kämpfen hat.
Wir haben vereinbart, und das ist das, was Sie ansprechen bezüglich des Vogtlandes, dass in der Grenzregion etwa zu Tschechien, wo wir sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben, sogenannte Schutzriegel sozusagen durch Impfungen gemacht werden können, damit sich das nicht immer weiter hineinträgt ins Land.
Auch Bayern kündigte an, diese neue Regelung nutzen zu wollen.
Aus unserem Hauptstadtstudio an Ann-Kathrin Jeske. Eine gute Nachricht gab es heute in Sachen Impfen für die EU und damit natürlich auch für Deutschland. BioNTech Pfizer will in den kommenden 2 Wochen 4 Millionen Impfdosen zusätzlich an die EU liefern. Ansonsten gibt es aber international auch wieder Streit um die Impfungen, nämlich zwischen der EU und Großbritannien. London hat heute den EU-Botschafter einbestellt, weil der EU-Ratspräsident ein angebliches Exportverbot aus Großbritannien kritisiert hat. Was es damit auf sich hat, das erklärt Peter Kapern.
10 Wochen nach dem vollständigen Abschied Großbritanniens von der EU scheint das Verhältnis zwischen Brüssel und London völlig zerrüttet. Die britische Regierung bestellt den EU-Geschäftsträger ins Außenministerium ein und der stets bedacht formulierende CDU-Europaabgeordnete Peter Liese vergleicht den britischen Regierungschef mit dem politisch Leibhaftigen.
Boris Johnson is behaving like Donald Trump.
Hintergrund des Zerwürfnisses ist der seit Wochen tobende Streit um die Impfstoffversorgung. Ende Januar hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca angekündigt, der EU nur einen geringen Teil der vertraglich zugesicherten Impfstoffdosen zu liefern. Die EU hatte daraufhin verlangt, auch aus den britischen Werken von AstraZeneca beliefert zu werden. Das lehnte Konzernchef Pascal Soriot damals aber ab. Die in Großbritannien produzierten Impfstoffe dürften nur in Großbritannien selbst genutzt werden, so Soriot in einem Interview mit Verweis auf seinen Liefervertrag mit der britischen Regierung. Vor dem Hintergrund dieser Aussage hatte EU-Ratspräsident Charles Michel behauptet, London habe ein Ausfuhrverbot für Impfstoffe verhängt. Und seither schäumt die britische Regierung vor Wut. Es gebe kein Ausfuhrverbot, sagte Premier Johnson heute im Unterhaus. Und Außenminister Dominic Raab forderte eine Entschuldigung der EU. In der Tat hat die britische Regierung kein förmliches Exportverbot erlassen. Dennoch, so heißt es in der EU-Kommission, werden aus Großbritannien keinerlei Impfstoffdosen in die EU ausgeführt. Sehr wohl aber läuft der Handel in entgegengesetzter Richtung. 8 Millionen Impfstoffdosen hat Großbritannien von BioNTech Pfizer erhalten, produziert in der Europäischen Union. Und eine weitere 1 Million Dosen seien von AstraZeneca aus der EU nach England verschifft worden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
AstraZeneca vaccine was filled and finished at least until the 3rd week of January in Dessau, Germany, and shipped to the United Kingdom.
Mindestens bis zur 3. Januarwoche sei AstraZeneca-Impfstoff in Dessau abgefüllt und auf die Insel transportiert worden, so Liese. Und auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber attackierte die britische Regierung. Sie solle doch offenlegen, wie viele Impfstoffe sie exportiert habe, so Weber. Eine relevante Frage vor dem Hintergrund, dass die EU-Mitgliedstaaten seit der Einrichtung des sogenannten Exporttransparenzmechanismus vor wenigen Wochen rund 100 Impfstoffexporte in etwa 30 Länder in aller Welt genehmigt habe.
Europe serves the world, the UK and United States serve themselves.
Europa diene der Welt, Großbritannien und die USA aber diente nur sich selbst. So Peter Liese. Denn auch die USA exportieren keine Impfstoffe. Und das bereitet der EU Sorgen. Morgen nämlich erhält der Impfstoff von Johnson & Johnson voraussichtlich eine Zulassung für die Europäische Union. Ein Teil der Vakzine, die das Unternehmen in Europa produziert, wird zur Abfüllung in Ampullen in die USA transportiert. Stellt sich also die Frage, ob die abgefüllten Impfstoffe dann nach Europa zurückgebracht werden können. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versuchte heute, Bedenken zu zerstreuen.
Johnson & Johnson versichert, dass sie Signale haben, dass die Zulieferketten ungehindert sein werden. Johnson & Johnson hat sich als sehr verlässlich bisher in allen Verhandlungen gezeigt.
Dennoch werden Stimmen im Europaparlament lauter, die fordern, ein generelles Exportverbot für Impfstoffe zu erwägen, wenn die USA und Großbritannien ihre Exportpolitik nicht ändern.
We have to consider an export ban, because if we would act like the US or the UK, they immediately would get in substantial trouble.
Wenn man in Sachen Exportverbot mit Großbritannien und den USA gleichziehe, dann könne man diese beiden Länder in echte Schwierigkeiten bringen, so der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler. Denn sowohl die britische als auch die amerikanische Impfstoffproduktion hängen von Zulieferungen europäischer Unternehmen ab. Unabhängig davon gab es in Sachen Impfstoffversorgung heute auch gute Nachrichten. Die EU hat 4 Millionen zusätzliche Dosen bei BioNTech Pfizer gekauft. Sie werden noch diesen Monat ausgeliefert. Knapp 800.000 Dosen davon erhält Deutschland. Die EU-Kommission wünscht sich, dass diese Impfstoffe vor allem in jenen Grenzregionen eingesetzt werden, wo Deutschland mit strikten Grenzkontrollen die Ausbreitung von Virusmutationen unterbinden will. Dann, so die EU-Kommission, gäbe es nämlich keine Rechtfertigung mehr für diese Kontrollen.
Bei der Impfstrategie, das ist jetzt mehrfach deutlich geworden, sind die Staaten abhängig von privaten Pharmafirmen. Und deren oberstes Ziel ist es natürlich, mit den Impfstoffen Geld zu verdienen. Dabei spielen Patente eine wichtige Rolle. Und es ist jetzt schon häufiger die Forderung laut geworden, solche Patente sollten in der Pandemie ausgesetzt werden, damit mehr Impfstoff auch für die ärmeren Länder produziert werden kann. Darüber berät heute die WHO, Dietrich Kallmeurer berichtet.
Bei den Beratungen geht es erneut um die Idee von Südafrika und Indien, über die im Februar schon einmal erfolglos diskutiert wurde. Der Vorschlag sieht vor, wegen der außergewöhnlichen Umstände der Pandemie die Patentrechte für die Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. So könnten weltweit mehr Vakzine hergestellt werden. Die Regierungen von Ländern mit Pharmaindustrie und auch die Entwickler der Impfstoffe selbst halten diese Idee für nicht praktikabel. Sämtliche qualifizierten Hersteller seien bereits mit Lizenzen in die Produktion eingebunden. Zudem dauere es Jahre, bis neue Fabriken gebaut seien, die die Sicherheitsstandards für die Mittel erfüllen. Der Hintergrund der Diskussion: weil es nicht genügend Impfstoff gibt, laufen in vielen Ländern Impfprogramme nur langsam an. In einer Reihe von armen Staaten wurde laut Hilfsorganisationen noch gar nicht mit Impfungen begonnen. Gefragt sei internationale Solidarität. Die neue Chefin der Welthandelsorganisation Ngozi Okonjo-Iweala drängte vor Beginn der Gespräche darauf, die Herstellung der Vakzine anzukurbeln. Jeden weiteren Tag, an dem der Impfstoffmangel anhält, bezahlten Menschen mit ihrem Leben. Die Beratungen bei der WTO sollen bis morgen andauern. Beobachter sind skeptisch, dass kurzfristig eine Lösung gefunden wird.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Auszahlung von Corona-Hilfen gestoppt, weil es wohl in einigen Fällen zu Betrug gekommen sein soll. An dem Auszahlungsstopp gibt es allerdings auch viel Kritik. Eva Ellermann.
Es handle sich um Einzelfälle mit hoher krimineller Energie, in denen jetzt ermittelt werde, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das Sicherheitsnetz bei der Überprüfung der Anträge auf Corona-Wirtschaftshilfen funktioniere. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte das Ministerium keine Angaben dazu machen, wie hoch der Schaden ist. Es sei bedauerlich, dass versucht werde, sich die von vielen dringend benötigte staatliche Hilfe zu erschleichen. Das Wirtschaftsministerium verwies darauf, dass nur die Abschlagszahlungen wegen der aktuellen Prüfung kurzfristig angehalten worden seien. Die regulären Hilfen würden vollständig ausgezahlt. Betroffen vom Auszahlungsstopp ist vor allem die Überbrückungshilfe 3, die seit einem Monat beantragt werden kann. Opposition sowie Wirtschaftsverbände hatten den Stopp der Abschlagszahlungen kritisiert. Sie forderten, mögliche Sicherheitslücken zu schließen und die Zahlungen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.
Und inzwischen hat ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums mitgeteilt, dass die Auszahlung wohl in den nächsten Tagen wieder anlaufen soll. In Deutschland gibt es mit Blick auf Einkommen, Vermögen und Bildungschancen eine große soziale Kluft. Und die Corona-Pandemie hat das noch deutlicher gemacht bzw. teilweise auch noch weiter verschärft. Menschen, die ohnehin schon wenig verdient haben, die kommen jetzt mit dem Kurzarbeitergeld gar nicht mehr über die Runden. Und Kinder aus armen Familien haben beim Distanzunterricht noch schlechtere Chancen. Heute wurde dazu eine große Datenauswertung vorgestellt und Kai Küstner kennt die Ergebnisse.
Wer in die Armutsfalle tappt, der hat es in Deutschland zunehmend schwerer, sich aus ihr zu befreien. So lautet der ernüchternde Befund des Datenreports 2021. Philipp Wotschak vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Vergleichen wir das Armutsrisiko zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zeigen sich sehr hohe Armutsrisiken, insbesondere bei Alleinerziehenden. Hier beträgt der Anteil 41%, Personen mit Hauptschulabschluss ohne Berufsabschluss oder Menschen mit direktem Migrationshintergrund.
Im Jahr 2018 lebte jeder Sechste in Deutschland unterhalb der sogenannten Armutsrisikoschwelle. Kleiner Lichtblick, das waren weniger als im Vorjahr, doch deutlich mehr als in den 90er Jahren. Und die Corona-Pandemie droht nun die Lage noch zu verschärfen.
Man kann sagen, in der ersten Prognose ist die bundesdeutsche Gesellschaft durch Corona ungleicher geworden.
So drückt es Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung aus. Zwar erfasst die Studie die Corona-Pandemie noch nicht in voller Gänze, sondern nur das erste Halbjahr 2020. Was sich jedoch abzeichnet, lässt sich getrost als Warnsignal deuten. Die untersten Einkommensgruppen waren häufiger von Freistellungen und Arbeitslosigkeit betroffen, während die Besserverdienenden ihre Arbeit viel eher auch im Homeoffice erledigen konnten.
Die Pandemie wirkt also nicht als großer Gleichmacher, wie anfangs angenommen wurde, sondern eher als starkes Vergrößerungsglas und das auch perspektivisch.
So Thomas Krüger. Als deutliches Alarmsignal werten die Forscher auch, dass die sozialen Antennen der Deutschen zunehmend sensibler werden, sie also die soziale Kluft auch verstärkt als ungerecht empfinden. Nur etwa jeder Zweite sieht sein Bruttoeinkommen als gerecht an. Der Ruf nach dem Staat, hier Ungleichheiten bei der Entlohnung abzubauen, wird lauter, sagt Philipp Wotschak vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Das befürworten in Westdeutschland mittlerweile fast 3/4 der Menschen. 2002 waren es noch weniger als die Hälfte. In Ostdeutschland sind es rund 80%.
Einen Sinneswandel bescheinigt der Datenreport den Deutschen zumindest beim Rollenverständnis von Mann und Frau. Anders als noch Anfang der 90er meint heute nur noch etwa jeder Zehnte, dass für den Einkommenserwerb in erster Linie der Mann zuständig wäre.
Kai Küstner, und auf die soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen macht auch der heutige Equal Pay Day aufmerksam. Statistisch verdienen Männer in Deutschland aktuell 18% mehr als Frauen. Und dieser Equal Pay Day ist so berechnet, dass man sagt, bis zum heutigen Tag, also fast 2,5 Monate, haben Frauen theoretisch umsonst gearbeitet. Die Fälle Georg Nüßlein und Nicolas Löbel haben die Union ziemlich unter Druck gesetzt. Beiden wird vorgeworfen, dass sie sich bereichert haben sollen durch Geschäfte mit Corona-Masken. Beide sind deshalb aus ihren Parteien, der CSU und der CDU, ausgetreten. Aber es steht die Frage im Raum, ob das Einzelfälle waren. Die Unionsfraktion hat ihren Mitgliedern jetzt eine Deadline gesetzt und hat gesagt, wenn auch andere aus der Corona-Pandemie persönlichen Profit geschlagen haben, dann sollen sie das bis Freitag melden. Stefan Dietjen berichtet.
Distanzierung von Übeltätern, die noch letzte Woche Parteifreunde und Fraktionskollegen waren, Bemühungen um Schadensbegrenzung, Versprechen, Konsequenzen zu ziehen, prägen alle Äußerungen zur Maskenaffäre aus der Union.
Sind Vorfälle, die uns im Mark erschüttern.
Bekennt die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gitta Connemann am Morgen im WDR.
Dafür gibt es am Ende nur ein Wort. Unanständig. Das ist beschämend für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich schäme mich auch selbst dafür und bin angefasst, denn das Fehlverhalten einiger weniger fällt am Ende allen auf die Füße, sodass die Menschen denken müssen, dass Abgeordnete Maß und Mitte verloren hätten.
In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte Connemann bereits davor gesagt, ihre Partei befinde sich in der schwersten Krise seit der Parteispendenaffäre. Damals, vor 21 Jahren, stürzte der neue CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble im Strudel der Enthüllungen. Eine drastische Parallele in der Chronik skandalöse der eigenen Partei lässt sich vor diesem Hintergrund kaum ziehen. Auch Thorsten Frey, ebenfalls Fraktionsvize der Union, aber stimmt zu.
Das ist die richtige Einordnung, denn Demokratie und Politik in der Demokratie lebt vom Vertrauen der Menschen. Und dieses Vertrauen ist durch das unanständige Verhalten Einzelner ganz schwer in Bedrängnis geraten. Ich glaube, da darf man nicht um den heißen Brei herumreden.
Auffällig in diesen wie anderen Äußerungen, die Schärfe des Urteils wird durch den Hinweis auf Einzeltäter gemildert. Aber sind es tatsächlich nur die beiden jetzt bekannten Fälle, Nüßlein und Löbel? Bis Freitagabend sollen nun alle Unionsabgeordneten eine Erklärung abgeben, dass sie keine persönlichen Vorteile im Zusammenhang mit der Pandemie erzielt haben. Eine entsprechende Frist setzten Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Schreiben an alle Abgeordneten. Kommt also möglicherweise doch noch mehr ans Tageslicht, musste sich am Morgen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF fragen lassen.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das muss jetzt geprüft werden. Der Bundesrechnungshof übrigens prüft bei uns auf Bitte des Bundestages seit September die Maskenbeschaffung. Und das wird sich genau angeschaut werden müssen. Ich habe jedenfalls Stand jetzt keine weiteren Hinweise.
Spahn erinnert an die Nöte in der ersten Phase der Epidemie, als Masken weltweit Mangelware waren.
Ich habe noch in Erinnerung, wie es war, übrigens auch im ZDF, wo Maskenhändler gesagt haben, ich habe Herrn Spahn eine E-Mail geschrieben und alle in der Runde haben gesagt, ja, warum hat der Spahn denn noch nicht bei Ihnen persönlich angerufen und gleich eingekauft? So haben wir es eben nicht gemacht, sondern wir haben die entsprechenden Angebote geprüft. Natürlich nach standardisierten Verfahren. Viele Abgeordnete wie andere auch haben geholfen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das erwartet man doch auch von Abgeordneten.
Nun aber steht auch die Frage im Raum, ob es frühere Hinweise darauf gab, dass zumindest einzelne Abgeordnete die Krise und ihr Mandat nutzten, um einen schnellen Gewinn für sich einzustreichen. CDU-Fraktionsvize Frey gesteht.
Ja, vielleicht haben wir denen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Das mag tatsächlich der Fall sein. Es ist aber ein Stück weit auch vergossene Milch. Es geht jetzt darum, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, vollständige Transparenz herzustellen und insbesondere darauf zu achten, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren können.
Die Union, noch bis vor kurzem als Bremserin im Gesetzgebungsverfahren für ein Lobbyregister kritisiert, will sich nun an die Spitze der Bewegung für mehr Transparenz im Bundestag setzen, verspricht Patrick Sensburg, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.
Ich glaube, dass wir in der Fraktion der CDU-CSU jetzt erstmal einen großen Schritt vorangehen werden, schneller als andere Fraktionen, und dass wir da Vorschläge machen, wie man auch viel mehr Transparenz innerhalb einer Fraktion schaffen kann. Das finde ich gut, aber es bedarf weiterer Gesetzgebungsakte für mehr Transparenz. Wir wollen jetzt ganz entschlossen mehr Vertrauen schaffen.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. Der Fall Wirecard ist in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit nicht mehr ganz so präsent gewesen. Wirecard hatte ja Insolvenz angemeldet, nachdem aufgeflogen war, dass in den Bilanzen Milliarden aufgeführt waren, die es in der Realität gar nicht gab. Inwieweit auch Behörden und Politiker in diesem Fall versagt oder sogar aktiv weggeguckt haben, das wird seit Monaten in einem Untersuchungsausschuss ermittelt. Und heute hat die Opposition eine Zwischenbilanz gezogen. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Eine Naturkatastrophe war die Wirecard-Pleite im Juni letzten Jahres nicht. Da sind sich die Vertreter von FDP, Linken und Grünen im Wirecard-Untersuchungsausschuss schon heute ganz sicher. Im Gegenteil, man hätte es kommen sehen können, nicht nur wegen mehrerer sehr detaillierter Zeitungsartikel in der Financial Times. Für Florian Tonka, FDP, gab es auch sonst zahlreiche triftige Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, denen die Finanzaufsichtsbehörde BaFin oder auch die zuständige Staatsanwaltschaft in München hätten nachgehen können, um nicht zu sagen, hätten nachgehen müssen. Und so kommt Tonka zu einem vernichtenden Urteil über die bisherigen Zustände in der Finanzaufsicht.
Was wir gesehen haben und feststellen können, ist, dass wir durch die Bank weg Probleme haben bei der Wahrnehmung von Verantwortung. Egal, ob ein Prüfer von EY uns erklärt, was ein Testat alles nicht aussagt, oder ob Vertreter der BaFin oder der Bundesbank oder der Staatsanwaltschaft uns erklären, wofür sie nicht zuständig sind. Wir konnten nichts anderes feststellen, als dass wir in Deutschland eine Kultur der Nichtverantwortung haben. Und unser Eindruck ist übrigens, dass das eher schlimmer wird, je weiter man in der Hierarchie nach oben geht.
Oder in einem kurzen Satz:
Wir sind überreguliert, aber die Durchsetzung der Regeln ist schwach.
Auch für Fabio De Masi von den Linken ist der Wirecard-Untersuchungsausschuss schon jetzt ein Erfolg. Und das nicht nur, weil zwischenzeitlich einige Verantwortliche, etwa der bisherige BaFin-Chef Felix Hufeld, ihren Posten geräumt haben. Hufeld und die BaFin hätten einfach kein richtiges Jagdfieber entwickelt, meint De Masi und spricht dann von einem kollektiven Führungsversagen, das bis ins Finanzministerium reiche, dem die BaFin untersteht. Und so zielt auch Daniel Bayers von den Grünen auf Finanzminister Olaf Scholz.
Ich habe den Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus letztem Sommer noch sehr genau im Ohr, der gesagt hat, voran nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen. Ich glaube, wir können heute feststellen, dieses Versprechen hat der Finanzminister nicht gehalten. Im Gegenteil, sein Ministerium hat die Aufklärung erschwert.
Besonders stoßen sich die Aufklärer der drei Oppositionsparteien daran, dass die Finanzaufsicht viele falsche Entscheidungen traf, etwa im Januar 2019. Damals erließ die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, mit dem die Aktie von einem von angeblicher Spekulation getriebenen Absturz an der Börse geschützt werden sollte. Daniel Bayers:
Es war der vermutlich größte Fehler unserer Behörden, diese Entscheidung zu treffen, denn man hat sich in diesem Moment auf die Seite von Kriminellen gestellt und hat gegen diejenigen, die kritische Fragen stellen, gegen Journalisten, gegen Marktteilnehmer ermittelt. Und wenn unsere Behörden damals eben nicht so dilettantisch vorgegangen wären, dann wäre dieser Betrug von Wirecard vermutlich sehr viel früher aufgedeckt worden und der Schaden hätte zumindest kleiner ausfallen können.
Und so haben die Aufklärer noch viele Fragen, vor allem an die prominenten Zeugen Olaf Scholz und Angela Merkel. Beide werden im April aussagen. Allein für die Befragung von Scholz ist ein voller Tag eingeplant und ob es in die Nacht geht, will heute niemand ausschließen.
In Deutschland hat sich die Koalition nach langem Ringen und vor allem jahrelanger Blockadehaltung der Union auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Auch auf EU-Ebene ist so ein Gesetz zum Schutz von Menschenrechten in der globalisierten Wirtschaft im Gespräch. Das Parlament hat dazu konkrete Forderungen erarbeitet und die Abstimmung darüber geht gerade zu Ende. Es wird aber damit gerechnet, dass das Paket als Ganzes angenommen wird. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist ein langer Forderungskatalog, den das Europaparlament an die Kommission richtet. Wenn es nach den Abgeordneten geht, sollen Unternehmen in der EU entlang der gesamten Lieferketten mit einem risikobasierten Ansatz für Menschenrechtsverstöße und Umweltschäden Verantwortung übernehmen. Also Vorkehrungen treffen, dass diese Risiken minimiert werden. Das Parlament hat dabei auch kleine und mittlere Unternehmen im Blick, die etwa in Risikobereichen tätig sind, also da, wo viele Ressourcen gebraucht werden oder in der Textilbranche. Konservative und rechte Fraktionen scheiterten mit ihren Forderungen nach weitreichenden Ausnahmen für kleine Firmen. Auch fasst das Parlament ins Auge, Geschädigten die Möglichkeit zu eröffnen, innerhalb der EU gegen europäische Unternehmen auf Schadensersatz klagen zu dürfen. Die Abgeordneten wollen der EU zudem eine Handhabe gegen Zwangs- und Kinderarbeit an die Hand geben.
Das Europäische Parlament fordert ein Importverbot für Produkte, die aus Zwangsarbeit stammen. So hätten wir zum Beispiel eine Handhabe, wenn Perücken, die aus den Haaren von uigurischen Zwangsarbeitern gemacht werden, in den europäischen Markt gelangen wollen,
sagt die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. Die Ideen sollen nach dem Willen des Parlaments in einen Vorschlag der Kommission fließen, der noch in diesem Jahr erwartet wird. Justizkommissar Didier Reinders zeigte sich bereits vielen der Forderungen aufgeschlossen. Vor allem aber der, eine Regelung zu entwerfen, die auch kleine und mittlere Betriebe mit einbezieht. Die Zeichen stehen darauf, dass der europäische Vorschlag somit die Pläne der Bundesregierung noch übertreffen könnte.
Wenn man den Schritt bejaht, mehr Verantwortung in EU-Lieferketten für Menschenrechte und Umwelt zu übernehmen, dann geht das natürlich auch einher mit einem gewissen Aufwand. Und unser Ziel ist es hierbei nun, sinnlose Bürokratie durch die umfangreiche Nachverfolgung von Wertschöpfungsketten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, eben auch zu verhindern. Also nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, jeden einzelnen seiner möglicherweise Tausenden von Lieferanten auch zu kontrollieren,
kritisiert der CDU-Abgeordnete Axel Voss. Anna Cavazzini von den Grünen widerspricht, dass kleine und mittlere Unternehmen durch die erwartete europäische Lösung überfordert werden könnten.
Eine Studie der Kommission hat ganz klar aufgezeigt, dass die zusätzlichen Kosten für eine Sorgfaltsprüfungspflicht nicht exorbitant hoch sind. Die betragen 0,14% der gesamten Unternehmenskosten. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so viel. Viele KMUs pflegen eh schon enge Kontakte mit ihren Zulieferern und haben viel besseren Überblick als große Unternehmen darüber, wer eigentlich ihre Zulieferer ist.
Wie der Vorschlag der Kommission aussehen wird, ist unklar. Die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn mahnt jedenfalls zu einem differenzierten Gesetzesvorschlag für die Unternehmen.
Die Parlamentsposition ist ein Signal an die Kommission, dass wir einen größeren Sektor- und risikobasierten Ansatz erwarten, damit das Gesetz eben da wirkt, wo es auch gebraucht wird. Mit Größe und sensibler Branche wächst Verantwortung, wohingegen kleinere und mittlere Unternehmen eben nicht unnötig mit Bürokratie belastet werden dürfen.
Der Weg zu einem europäischen Lieferkettengesetz ist noch lang. Vom Entwurf zu den Verhandlungen zwischen Ländern, Kommission und Parlament und der Durchsetzung können 3 Jahre liegen. Damit dürfte das deutsche Lieferkettengesetz früher in Kraft treten und müsste danach an das EU-Recht angepasst werden.
Informationen von Paul Vorreiter aus Brüssel. Wieder hat es einen großen Brand in einem Flüchtlingslager gegeben, diesmal im Jemen in der Hauptstadt Sanaa. Es wird berichtet, dass dabei mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 100 Menschen noch in Lebensgefahr schweben. Jürgen Striak.
Mehrere Tage lang sprach die Internationale Organisation für Migration von mindestens 8 Toten. Jetzt wird jedoch langsam das ganze Ausmaß der Brandkatastrophe klar. Bei dem Feuer, das am Sonntag in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ausgebrochen war, sollen mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Das erfuhr die Nachrichtenagentur DPA aus medizinischen Kreisen. Die meisten der rund 150 Verletzten würden in Lebensgefahr schweben. Bei den Opfern handle es sich überwiegend um Migranten. Nach Informationen der Internationalen Organisation für Migration waren in dem Lager vorwiegend Geflüchtete aus Äthiopien untergebracht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Trotz des Krieges im Jemen kommen jährlich Zehntausende Afrikanerinnen und Afrikaner in das arabische Land. Die meisten wollen von dort auf der Suche nach Arbeit in die reichen Golfstaaten weiterreisen. Die jemenitische Menschenrechtsorganisation Muwatinna teilte mit, dass nach dem Brand inzwischen einige der Verletzten festgenommen wurden. Die Houthi-Aufständischen, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, sollen es zudem Klinikmitarbeitern und Verletzten strikt untersagt haben, öffentlich über die Feuerkatastrophe zu reden. Augenzeugen hätten der Menschenrechtsorganisation berichtet, dass es kurz vor dem Ausbruch des Feuers einen Streit zwischen Migranten und Houthi-Aufsehern gegeben habe. Der Streit sei eskaliert, dann hätte jemand rauchende Gegenstände durch ein Fenster geworfen, die explodiert seien.
Und mit diesem Beitrag von Jürgen Striak gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.